Ja, ich grüße Sie. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir möchten in dieser Vorlesung praktische Aufgaben aus der Mathematik mit dem Computer lösen. Und die erste praktische Aufgabe, die wir uns vorgenommen haben, war die Integration. Wie integrieren wir eine Funktion, wenn die viel zu kompliziert ist, um sie pan zu integrieren? Oder wenn die Funktion uns überhaupt nur bekannt ist als Funktionsauswertung? Also wenn die Funktion eine Art Blackbox ist, ein Computerprogramm, das uns zu Eingabewerten die entsprechenden Ausgabewerte zurückspuckt. Und dann war ein naheliegender Ansatz, wir zerlegen unsere Funktion, erstmal unser Intervall, auf dem wir das Integral suchen, zerhacken wir in viele kleine Teile und auf jedem kleinen Teil approximieren wir die Funktion durch ein Polynom. Polynome können wir einfach integrieren, also haben wir die komplizierte Funktion approximiert durch ein einfaches Polynom, nehmen das Integral von dem Polynom, hoffen wir, dass es was zu tun hat mit dem Integral von der Funktion. Ja, was nehmen wir für ein Polynom? Wir haben stückweise konstant können wir nehmen, zum Beispiel bei der Mittelpunktsformel, stückweise also lineare Polynome können wir nehmen. Bei der Trapezformel, wir könnten entsprechend sagen, wir approximieren die Funktion immer stückchenweise durch Parabeln, dann hätten wir eine quadratische Approximationsformel. Oder wir machen das Ganze gleich allgemein und sagen, wir approximieren unsere Funktion auf einem Stückchen durch ein Polynom vom Grad p. Und dann wäre die Frage, wie kriegen wir dieses Polynom? Oder wie wählen wir dieses Polynom? Und da wäre naheliegend zu sagen, naja, wir nehmen das Polynom, was durch vorgegebene Funktionsauswertung durchgeht. Also wenn wir eine Funktion approximieren wollen durch eine Konstante, dann wäre es blöd, die Konstante so zu wählen, dass die nicht mal die Funktion schneidet, sondern nehmen wir einen der Funktionswerte, nehmen den als konstant an. Bei einer linearen Approximation nehmen wir zum Beispiel linken und rechten Randpunkt und nehmen die Gerade, die durch linken und rechten Randpunkt geht. Bei einer Parabel könnten wir zum Beispiel linken, rechten Randpunkt und Mittelpunkt nehmen und dann die Parabel nehmen, die durch diese drei Punkte durchgeht. Und wir haben uns überlegt, zu m Punkten gibt es immer genau ein Polynom vom Grad m minus 1, das Interpolationspolynom, was durch diese m Punkte dann auch tatsächlich durchgeht. Das heißt, das naheliegende weitere Vorgehen in der Vorlesung ist jetzt zu sagen, wir nehmen uns unsere Funktion, zerhacken die in viele kleine Stückchen, auf jedem kleinen Stück wählen wir uns m Punkte, legen das Interpolationspolynom vom Grad m minus 1 dadurch, nehmen das Integral vom Integrationspolynom und hoffen, das hat was mit dem Integral der wahren Funktion zu tun. Nun, wie viel das dann mit dem Integral der wahren Funktion zu tun hat, hängt daran, wie nah das Interpolationspolynom an der Funktion dran ist. Also wenn ich das mache, ich nehme die Funktion, nehme ein paar Auswertungen von der Funktion, lege ein Polynom durch, hat das Polynom dann was zu tun mit der Funktion, die ich ursprünglich hatte. Und das sagt uns Satz 1.7 über den Interpolationsfehler. Wir hatten ihn die Aussage schon an der Tafel stehen, aber noch nicht bewiesen. Also wir haben eine Funktion, die m mal stetig differenzierbar sei, ab. Wir haben das Interpolationspolynom, zu m Punkten x1 bis xm, immer paarweise verschieden, ansonsten könnte sich das widersprechen oder wäre redundant. Alle Punkte xj im Intervall ab. Und das Interpolationspolynom gehe durch die Werte yj gleich f von xj. Also das Ding interpoliert gerade die Funktion in diesen m-Werten. Dann sagt uns der Satz, für alle x in ab existiert ein xi. Das liegt ja zwischen x1 und xm, wenn x auch dazwischen liegt. Ansonsten kann es noch so weit außen sein, wie das x außen ist. Also das xi liegt rechts von x1 und x, also Minimum x, x1, das was kleiner ist, bis Maximum x, xm, das ist also gerade das größte Intervall, was die alle Punkte x1 bis xm und auch noch dieses x zusätzlich enthält. Und es gilt dann f von x minus p von x, also wie nah ist die Funktion an ihrem Interpolationspolynom, das können wir sagen, ist gerade fm von xi, die mte Ableitung an dieser Zwischenstelle xi, geteilt durch m Fakultät mal dem Knotenpolynom und x eingesetzt. Das Knotenpolynom kennen wir, wenn wir die Knoten kennen. Die mte Ableitung haben wir typischerweise unter Kontrolle, dass die zumindest beschränkt ist, wenn wir dann eine CM-Funktion haben. Die Zwischenstelle kennen wir natürlich nicht. Das heißt, anwenden werden wir das, indem wir hier die mte Ableitung zum Beispiel gegen ihr Maximum abschätzen. Und dann wissen wir, was hier steht, ist kleiner gleich dem Maximum der mten Ableitung durch m Fakultät mal dem Knotenpolynom und das können wir noch abschätzen. Da steht sowas drin wie x minus xi. Wenn das alles aus dem Intervall ab ist, ist das zum Beispiel kleiner gleich b minus a hoch m. Das heißt, auf die Art und Weise haben wir vernünftige Abschätzungen, wie nah unser Interpolationspolynom an der wahren Funktion liegt und kriegen damit dann natürlich eine Abschätzung raus, wie nah das Integral über das Interpolationspolynom, das, was unsere Quadraturformel, der Computer uns sagt, wie nah das an dem wahren Integral liegt, das wir berechnen wollen. Ja, das möchte ich Ihnen heute noch beweisen. Also, Beweis. Das Erste, was wir feststellen können, ist, wenn wir hier zufälligerweise ein x erwischt haben, was eins der xi's war, dann stimmt die Behauptung natürlich, weil an den xi's geht das Polynom ja genau durch dieselben Punkte wie das f durch. Das heißt, da ist f von x minus p von x, das ist einfach gleich 0. Und hier hinten Omega von xi ist auch gleich 0, weil das Knotenpolynom war ja gerade Produkt über alle x minus xi's. Das heißt, für x gleich xi ist f von xi gleich p von xi und Omega von xi gleich 0, also für x gleich xi stimmt die ganze Geschichte, gilt Behauptung offenbar. Da f von xi gleich p von xi und Omega von xi gleich 0, also ist linke Seite gleich rechte Seite. Also gucken wir uns den Fall an, dass wir nicht im Trivialfall sind. X sei nicht, sei keins der xi's, x sei nicht in der Menge x1 bis xm enthalten. Und jetzt machen wir einen Trick und gucken uns was Ähnliches an wie diese Funktion f von x minus p von x. Wir wissen, wenn wir hier so ein bisschen qualitativ drauf gucken, f von x minus p von x hat m Nullstellen. Und wir wissen was über die höheren Ableitungen von f, die soll auftauchen auf der rechten Seite. Die höheren Ableitungen von p verschwinden irgendwann, weil das Ding ein Polynom ist, oder werden irgendwann sehr einfach, weil das Ding ein Polynom ist. Das heißt, es liegt nahe zu probieren, aus diesen m-Nullstellen irgendwas über höhere Ableitungen zu konstruieren. Und das Argument, was ich da gleich benutzen werde, ist, wenn Sie m-Nullstellen haben oder wenn Sie zwei Nullstellen haben, dann liegt zwischen den beiden Nullstellen liegt immer ein Extremum. Sie kommen von der Null, gehen wieder zurück in die Null. Das heißt, Sie sind zwischendurch, müssen Sie, Satz von Rolle haben Sie das in der Analysis genannt, müssen Sie hoch und wieder runtergegangen sein oder runter oder wieder hochgegangen sein. Oder Mittelwertsatz der Differentialrechnung, Tangentensteigung ist Null, wenn Sie zwei Nullstellen haben. Entschuldigung, Sekantensteigung ist Null, wenn Sie zwei Nullstellen haben. Also muss dazwischen Tangentensteigung gleich Null sein, eine Nullstelle der Ableitung liegen. Wir werden gleich so ein Argument machen, das Ding hier hat m-Nullstellen, also müssen dazwischen, zwischen den m-Nullstellen, müssen m-1 extremer liegen, m-1 Nullstellen der Ableitung, gibt m-2 Nullstellen der zweiten Ableitung und so weiter und so weiter. Und dann kommen Sie so ungefähr bei der m-ten, kriegen Sie irgendwas über eine m-te Ableitung, die gleich 0 ist, raus. Was super ist, weil die m-te Ableitung von f, die steht da drin, die m-te Ableitung von p haben wir unter Kontrolle, weil das p ja ein Polynom ist vom Grad m-1. Wenn Sie was von einem Polynom vom Grad 1 zweimal ableiten, ist es weg. Und das machen wir jetzt auch, aber wir nehmen nicht genau diese Funktion, sondern wir erweitern das Ganze noch ein bisschen. Wir bringen unser x noch mit ins Spiel rein. Wir haben hier unseren einen Punkt x und dann gucken wir uns an, die Funktion betrachte, die Funktion h von t. Beachten Sie, das x, was ich jetzt habe, ist jetzt ein fester Punkt. Also x ist nicht mehr die Variable der Funktion, sondern ein fester Wert. Entsprechend nehme ich die Variable jetzt anders, die nenne ich t. Dann nehme ich f von t minus p von t, das, was ich abschätzen möchte. Und ich bringe zusätzlich mit rein, ja, dass f von x minus p von x, also das ist die Stelle, die ich eigentlich abschätzen möchte, nämlich das feste x, f von x minus p von x. Und wir sehen gleich, warum. Ich das nochmal Omega von t nehme und geteilt durch Omega von x. Das definieren wir uns für alle t in R und machen uns erstmal klar, das können wir tatsächlich so definieren. Das x ist ein fester Wert, der keiner der Knotenpunkte ist. Entsprechend ist das Omega von x an der Stelle ist irgendeine Zahl, die nicht 0 ist. Weil hier das Ding hat Nullstellen an x1 bis xm, sonst nicht. Also Omega von x ist eine Zahl, die nicht 0 ist. F von x minus p von x ist eine Zahl, die wahrscheinlich, aber das wissen wir nicht, auch nicht 0 ist, zumindest ist nicht gesichert, ob die gleich 0 ist. Und hier das t, das läuft. Also f von t minus p von t minus Omega von t, das nimmt für jedes t andere Werte an. Und das, was hier noch als Faktor mit drankommt, ist einfach fest und hängt von dem Punkt ab, den ich da betrachtet habe. Das heißt, die Funktion, die hier steht, ist f von t minus p von t minus Omega von t mal einer Konstante. Also Cm-Funktion minus Polynom mal einer Konstante ist also insbesondere auch eine m-mal stetig differenzierbare Funktion. Also dann ist unser h, was hier steht, ist m mal stetig differenzierbar. Und für dieses h kann ich jetzt das Argument, was ich eben angedeutet habe, sauber durchführen, weil das hat nämlich jetzt sogar noch eine Nullstelle mehr und deswegen habe ich das mit den Omegas so gewählt. Das h hat nämlich jetzt nicht nur m Nullstellen, da wo f von t gleich p von t ist, wenn Sie das t gleich einsetzen xi, dann würde an der Stelle ja stehen f von xi minus p von x, das wäre gleich 0 und Omega von xi wäre auch gleich 0. Das heißt, diese Funktion hat weiterhin Nullstellen in xi, genauso wie das, die Funktion, wie das einfach nur f von x minus p von x hätte. Also wir wissen, h von xi ist gleich 0. Und lassen Sie sich nicht verwirren, das x ist der feste Wert hier, zusätzlich zu x1 bis xm. H von xi heißt, wir setzen hier für t xi ein. Das h hängt als Funktion von t ab. Das gilt für alle i gleich 1 bis m. Das heißt, dieses Ding mit diesem hinteren Teil noch ergänzt, hat auch m Nullstellen. Und das Schöne an diesem Ausdruck ist, der sorgt dafür, dass wir noch eine Nullstelle mehr haben. Und das ist das, was ich nachher brauchen werde, damit bei der Ableitung noch eine Nullstelle übrig bleibt. Denn wenn Sie hier t gleich x einsetzen, dann sehen Sie auch sofort, wenn Sie h von x ausrechnen, also für t gleich x einsetzen, haben Sie f von x minus p von x minus Omega von x durch Omega von x kürzlich weg, mal f von x minus p von x kürzlich vorne mit dem f von x minus p von x weg. Das heißt, das h ist nicht nur an der Stelle xi gleich 0, sondern ist außerdem h an dieser festen Stelle x, die wir da oben gewählt haben, das ist ebenfalls gleich 0. Das heißt, dieses h, was wir jetzt haben, das hat tatsächlich m plus 1 Nullstellen, und zwar m plus 1 verschiedene, paarweise verschiedene Nullstellen. Hier ist keine doppelte Nullstelle dabei. Die xi's sind alle paarweise verschieden und wir sind in dem Fall, dass das x keins der xi ist. Das heißt, wir haben hier m plus 1 paarweise verschiedene Nullstellen. H hat m plus 1 paarweise verschiedene Nullstellen. Nun, und jetzt können wir den Satz von Rolle anwenden, der in der Analysis eine Vorstufe war vom Mittelwertsatz der Differentialrechnung, also Sekantensteigung gleich Tangentensteigung an einer Zwischenstelle, und ausnutzen, wenn wir eine Funktion haben mit m plus 1 Ableitungen, mit m plus 1 Nullstellen. Also hier haben wir eine Funktion und die hat m plus 1 Nullstellen, die paarweise verschieden sind. Dann muss jeweils zwischen zwei von den Nullstellen muss immer eine Nullstelle der Ableitung liegen. Denn zwei Nullstellen heißt Sekantensteigung gleich 0, dann muss dazwischen ein Punkt liegen mit Tangentensteigung gleich 0. Mindestens einer. Es könnten mehrere sein, also hier könnten ja noch mehr Schlenker dazwischen sein. Aber wir wissen, es gibt mindestens einen Punkt, wo dann entsprechend die Tangentensteigung gleich 0 sein muss. Also das bedeutet, wenn wir eine Funktion haben mit m plus 1 paarweise verschiedene Nullstellen und die ist stetig differenzierbar, das heißt, wir können den Mittelwertsatz der Differentialrechnung anrechnen, dann folgt mit Mittelwertsatz bzw. Satz von Rolle, nennt man diesen Spezialfall auch, folgt die Ableitung von h, h' besitzt jeweils zwischen zwei Nullstellen von h zwischen zwei Nullstellen von h eine Nullstelle, und damit der Satz leichter zu lesen, schreiben wir das so, h besitzt jeweils zwischen zwei Nullstellen von h eine Nullstelle von h'. Und das bedeutet also, es existieren m paarweise verschiedene, ich gebe denen keine Namen, weil wir damit gleich zur nächsten Ableitung übergehen, m paarweise verschiedene Nullstellen von h'. Ja, und wir wissen auch, wo die existieren. Also erstmal müssen die offensichtlich paarweise verschieden sein. Und wenn ich zwischen zweien immer eine habe und zwischen den nächsten beiden einen habe, dann heißt das, die müssen auch paarweise verschieden sein. Außerdem weiß ich auch, wo die sind. Die sind nämlich zwischen dem Punkt ganz links außen und dem Punkt ganz rechts außen. Also sie sind in dem kleinsten Intervall drin, was alle Nullstellen enthält. Die Nullstellen waren x1 bis xm plus noch das x dazu. Das heißt, da kommt gerade dieses Intervall her, das ist vom Minimum x, x1. Also die linke Grenze ist entweder x1 oder das x, wenn das noch weiter links liegt. Rechte Grenze ist entweder xm oder das x, wenn es noch weiter rechts liegt. Also der Punkt hier ist entweder x1, weil es da losgeht, oder x, weil der noch weiter links lag, hier entsprechend xm oder x von h' im Intervall. Geben wir den Namen, da muss ich es nicht immer schreiben. I gleich Minimum x, x1 und Maximum x, xm. Ja, die Hoffnung ist, dass, wenn wir das Ganze jetzt so weitertreiben, dann machen wir das Ganze für die nächste Ableitung, für die nächste Ableitung, für die nächste Ableitung, wir irgendwas rauskriegen über eine so hohe Ableitung, dass sich in diesem Term hier viel wegkürzt. Also zum Beispiel dieses P von T, das Polynom, wenn wir das oft genug abgeleitet haben, dann ist das vielleicht einfach verschwunden oder konstant. Also machen wir das Spielchen weiter. Wir haben jetzt m paarweise verschiedene Nullstellen von h'. Das heißt, wenn wir m paarweise verschiedene Nullstellen von h' haben, male ich mir das Bild von h' und sehe, ich habe m-1 paarweise verschiedene Nullstellen von h2'. Also daraus folgt, es existieren m-1 paarweise verschiedene Nullstellen von h2' im Intervall i. Und dann machen wir das Spielchen weiter, triviale Induktion. Das Ganze klappt so lange, bis wir noch eine Nullstelle übrig haben. Und dann müssen wir uns überlegen, von welcher Ableitung. Also wenn ich hier noch eine, wenn ich hier von m auf n-1 gehört zur zweiten Ableitung, m-2 gehört entsprechend zur dritten Ableitung. Wenn ich hier noch eine Nullstelle übrig haben möchte, dann kann ich hier noch m-2 mal, kann ich den Schritt noch weiter treiben. Das heißt, hier bin ich gerade bei der zweiten Ableitung und noch m-2 mal dazu abgeleitet. Das heißt, ich habe noch eine Nullstelle übrig von der m-ten Ableitung von h. Also das bedeutet, es existiert mindestens eine Nullstelle. Der geben wir jetzt einen Namen, das ist gerade das Xi in i von der m-ten Ableitung von hm. Das ist der tiefere Grund, warum wir diesen extra Teil hier noch brauchten. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich nur die m-Nullstellen. Das heißt, dann kriege ich nur eine von der m-1. Ableitung. Und damit klappt das nächste Argument dann noch nicht. Ja, also auf die Art und Weise weiß ich jetzt, es gibt eine Nullstelle von der m-ten Ableitung, dadurch, dass ich am Anfang m+1 paarweise verschiedene Nullstellen hatte. Und dafür kann ich jetzt aber alles ausrechnen in meiner Definition von diesem h. Also ich weiß, machen wir es nacheinander, das jetzt weiß ich also, die 0 ist gleich die n-te Ableitung von h an der Stelle xi. Leiten wir den Term ab, der da rechts steht, und achten Sie, behalten Sie wieder im Hinterkopf, dass x war die feste Stelle, das t ist die Variable. Das heißt, abgeleitet wird nach t. Das heißt also, da hätten wir die m-te Ableitung von f an der Stelle t gleich xi, die m-te Ableitung von unserem Polynom an der Stelle t gleich xi, minus die m-te Ableitung des Knotenpolynoms an der Stelle t gleich xi, und alles, was da mit x drin steht, ist einfach konstant. Das ist was Konstantes, was von diesem festen Wert x abhängt. Also geteilt durch Omega von x mal f von x minus p von x. Und das ist jetzt gerade direkt schon die Behauptung, die da steht, denn die m-te Ableitung von p, das p war ein Polynom vom Grad m-1. Wenn Sie ein Polynom vom Grad m-1 m mal ableiten, dann ist es weg. Das heißt, das ist gerade gleich 0. Die m-te Ableitung von p ist das Nullpolynom geworden. Polynom vom Grad 1 zweimal abgeleitet verschwindet. Entsprechend vom m-1. Grad m mal abgeleitet verschwindet. Was haben wir hier noch? Hier steht noch die m-te Ableitung vom Knotenpolynom. Das kriegen wir auch hier einfach ausgerechnet. Die m-te Ableitung vom Knotenpolynom bedeutet, wir haben hier stehen, wir haben es gleich mit t, d nach dt, m mal abgeleitet, Produkt t-xi, i gleich 1 bis m Das war ja das Knotenpolynom. Das heißt, Sie haben hier diese Produkte stehen, t minus xi, und Sie leiten am Ende m mal ab. Das heißt, alle Potenzen von t, wo weniger steht als hoch m, alles, wo hoch m minus 1 drin steht, ist durch das m mal ableiten sowieso verschwunden. Das heißt, das Einzige, was übrig bleibt, ist, wenn Sie hier bei der Ausmultiplikation das t jedes Mal mit dem t multipliziert haben, wenn Sie alles ausmultipliziert haben. Also was hier steht, ist ja d nach dt hoch m einmal abgeleitet. Und dann ist hier ein Ausdruck, da steht was mit t hoch m. Ich schreibe Ihnen das mal separat, damit ich das hier nicht reinquetschen muss. Also das wird die Hilfsrechnung sein zu diesem Gleichheitszeichen hier. Die m-te Ableitung von Omega an der Stelle xi wäre gleich d nach dt hoch m von dem Knotenpolynom t minus xi i gleich 1 bis m und das Ganze ausgewertet an der Stelle t gleich xi, also die Ableitung ausgewertet. Das heißt, das wäre die m-te Ableitung von, wenn Sie das ausmultiplizieren, kriegen Sie ein Polynom raus in t, was als Höchstkoeffizient offensichtlich 1 hat, nämlich immer das t aus den Ausmultiplikationen genommen, haben Sie das mit t hoch m und dann kommen alle möglichen Kombinationen, wo Sie das t mit einem oder mehreren xi's multipliziert haben. Das heißt, alles, was danach kommt, ist irgendwas mit plus, minus, irgendwas, t hoch minus m minus 1, plus, minus und so weiter. Das heißt, alles, was hier hinten kommt, fällt durch das Ableiten sowieso weg. Und das, was hier vorne übrig bleibt, ist das t hoch m, m mal nach t abgeleitet. Also einmal abgeleitet gibt m mal t hoch m minus 1, nochmal abgeleitet gibt m mal m minus 1 mal t hoch m minus 2 und so weiter und so weiter. Und Sie haben es gerade so oft abgeleitet, dass es komplett das t weg ist. Das heißt, hier bleibt nur noch übrig m Fakultät m mal m minus 1 mal m minus 2. Entsprechend, wenn Sie sowas wie x hoch 5, 5 mal nach x ableiten, haben Sie 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ja, also das heißt, diese Geschichte hier ist einfach m-Fakultät und es bleibt übrig fm an der Zwischenstelle xi minus m-Fakultät durch Omega von x mal f von x minus p von x. Und daraus folgt die Behauptung, und Sie wissen, das ist gleich 0, das war ja die Nullstelle, also lösen Sie das Ganze auf nach f von x minus p von x, dann steht da f von x minus p von x ist Omega von x durch m Fakultät mal m-te Ableitung an der Zwischenstelle xi. Das heißt, über diesen einfachen Trick mit Nullstellen zählen haben wir unsere Abschätzung tatsächlich schon bewiesen und wissen jetzt, wie gut das Interpolationspolynom an der interpolierten Funktion dranhängt. Nun, jetzt die Frage, was bedeutet das, diese Abschätzung? Also die ist erstmal schön, weil die relativ explizit ist und sie eignet sich auch gut, um die Dinge abzuschätzen. Das Einzige, was nicht explizit ist, was da drin steht, ist die Zwischenstelle. Aber mit Schranken an irgendeiner Ableitung kann man typischerweise leben. Manchmal haben die eine physikalische Bedeutung, dass die Physiker oder die Anwender einem wirklich sagen können, ja, die Krümmung kann da nicht höher als das und das werden. Die zweite Ableitung ist irgendwas mit einer Beschleunigung zum Beispiel. Die kann nie größer werden als das und das, sonst wird das System sowieso auseinanderbrechen. Also vielleicht haben Sie irgendeinen physikalischen Grund, der Ihnen das Ganze sogar beschränkt. Und selbst wenn Sie den nicht haben, dann ist es zumindest vernünftig, davon auszugehen, dass Sie für jede Funktion, dass die Funktion, die Sie haben, dass die c unendlich ist, cm ist für jedes m und dass zumindest so eine Konstante existiert. Und dann hätten Sie zumindest eine Fehlerabschätzung bis auf eine Konstante, die mit drin steckt. Wie wir es zum Beispiel bei der Trapezregel hatten. Wir wissen, die Trapezregel konvergiert. Da steckt noch eine unbekannte Konstante drin, nämlich die zweite Ableitung, was das höchstens ist. Aber wir wissen asymptotisch bei der Trapezregel, der Rest verhält sich wie h². Wenn Sie die kleinen Teilstückchen halbieren, dann viertelt sich Ihre Fehlerschranke. Also solche Dinge können wir da wahrscheinlich auch draus ableiten. Was wir erstmal nicht draus ableiten können, ist das, was man vielleicht intuitiv vermutet oder erhofft hätte. Was hieraus nicht folgt, ist, dass das Interpolationspolynom gegen die interpolierte Funktion konvergiert. Also wenn Sie sich eine Funktion nehmen, nehmen sich immer mehr Punkte auf der Funktion, legen ein Polynom durch all diese Punkte durch, dann folgt aus dieser Abschätzung nicht, dass das Polynom, was Sie konstruiert haben, dass das auch tatsächlich sich immer mehr der Funktion annähert. Und tatsächlich gilt das auch nicht. Bemerkung 1.8. Teil A erstmal aus Satz 1.7 folgt nicht, dass, wenn Sie sich ein festes Intervall betrachten, also für ein festes Intervall a, b und feste Funktion f, n, nehmen wir es gleich in c unendlich an, damit wir es auch, dann würde also für jedes m diese Abschätzung gelten. Dann für dieses, dafür gilt nicht, folgt nicht, dass hierfür folgt p von x konvergiert gegen f von x für m gegen unendlich. Also nehme ich das Interpolationspolynom zu immer mehr Punkten, dann folgt aus diesem Satz erstmal nicht, dass das dann auch die Funktion immer besser approximiert. Das 1 durch m Fakultät sieht zwar gut aus, aber das Omega von x kann sehr groß werden. Wenn das b minus a sehr groß ist, dann ist erstmal nicht klar, ob diese x minus xi Terme, die da drin sind. Also das x kann von ein paar Knoten, bei ein paar Knoten ist es in der Nähe, bei ein paar Knoten ist es weit weg. Also wir wissen nicht, was das Omega von x macht bei irgendeinem im allgemeinen Fall für m gegen unendlich, wenn Sie hier ein festes Intervall a, b haben. Und wir wissen nicht, was die m-te Ableitung macht. Sie können sich sehr leicht Funktionen hinschreiben, wo die m-te Ableitung sehr groß werden kann. Also das heißt, da könnten Sie auch Probleme mit haben. Und tatsächlich haben Sie ein Gegenbeispiel, zumindest numerisch, auf dem nächsten Übungsblatt. Da werden Sie das nämlich machen. Sie nehmen sich eine Funktion, nehmen sich äquidistant Punkte drauf verteilt, legen das Interpolationspolynom durch. Und wir werden, also werden, Sie werden nicht beweisen, dass es nicht konvergiert, aber Sie werden es sich numerisch anschauen und Sie werden sehen, es scheint nicht zu funktionieren. Dieses Polynom, was Sie da durchlegen durch die Punkte, das oszilliert einfach immer stärker. Das geht dann zwar durch immer mehr Punkte, geht das durch die Funktion durch, aber es geht eben dazwischen, muss es immer wieder solche Schlenker machen, weil es eben seiner Polynomform folgen soll. Das heißt, Sie haben da tatsächlich, und man kann für die Funktion, die Sie da haben, kann man auch tatsächlich zeigen, dass diese Konvergenz nicht der Fall ist. Wir machen es hier nur numerisch, dass Sie es sich einfach nur angucken. Was aber daraus folgt aus Satz 1,7, dann fangen wir andersrum an. Je nachdem, was Sie schon gehört haben, kennen Sie den Weierstrassschen Approximationssatz, dass sich jede stetige Funktion durch Polynome approximieren lässt. Das hier ist kein Widerspruch dazu. Also es lässt sich jede Funktion, jede stetige Funktion lässt sich durch Polynome approximieren, aber eben nicht unbedingt durch ihre Interpolationspolynome, durch zum Beispiel ein äquidistantes Gitter. Das heißt, Sie kommen mit Polynomen zwar sehr, sehr nah dran an eine Funktion. Vielleicht kennen Sie auch die Bernstein-Polynomen, mit denen kann man das wirklich ganz konkret machen. Das heißt, es gibt Polynome, die eine vorgegebene Funktion approximieren. Aber die Interpolationspolynome tun das nicht im Allgemeinen. Wenn Sie einfach nur die Polynome dadurch wählen, dass die durch vorgegebene Punkte durchgehen sollen, dann erfüllen die typischerweise, ja, dann konvergiert Ihnen das am Ende typischerweise nicht gegen die wahre Funktion. Was kann man da jetzt machen? Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir können sagen, wir geben die Interpolationsidee auf und sagen, okay, wir nehmen eben nicht das Interpolationspolynom, weil das konvergiert nicht gegen die wahre Funktion. Wir nehmen zum Beispiel die Approximation durch Bernstein-Polynome und nehmen das Integral über die Bernstein-Polynome. Das kann man machen, wird typischerweise in der Praxis deswegen nicht gemacht, weil Sie da das Problem haben, dass wenn Ihre Funktion, mit der Sie gestartet sind, schon ein Polynom war, und Sie machen diese entsprechende Bernstein-Polynom-Approximation dazu, dann ist das nicht mehr das ursprüngliche Polynom. Also wenn Sie Funktion f von x gleich x² approximieren durch ein Bernstein-Polynom, dann kommt da sowas raus wie x² minus plus minus irgendein anderer Faktor, der irgendwie geteilt durch n geht. Das heißt, der geht gegen 0, wenn Sie immer mehr, wenn Sie das n gegen unendlich treiben, aber es ist eben nie x². Das heißt, wenn Sie eine Funktion reinstecken, die ganz furchtbar einfach ist, approximieren die dann durch andere ganz einfache Polynome und haben trotzdem einen Integrationsfehler gemacht, dann ist das was, was der Anwender typischerweise nicht mag. Also wenn Sie dem Anwender sagen, meine Integrationsformel beruht darauf, die Funktion durch quadratische Polynome zu approximieren, dann will der Anwender auch, dass wenn er ein quadratisches Polynom reinsteckt, da das Exakte rauskommt, weil es wäre ja dämlich, ein quadratisches Polynom durch ein anderes quadratisches Polynom zu approximieren. Genau das wird aber passieren bei den Bernstein-Polynomen zum Beispiel. Das heißt, der Exaktheitsgrad ist etwas, was Anwender typischerweise haben wollen. Die Anwender möchten, dass wenn sie was reinstecken, was einfach ist, auch die exakte Antwort rauskommt, weil dann können sie das Ganze mit Plausibilitätstest testen und sehen entsprechend, wie gut die Sache funktioniert und können sich das vorstellen. Das heißt, die Interpolationsidee möchten wir nicht aufgeben. Wir möchten weiterhin den Fall haben, dass wenn wir etwas reinstecken in die Quadraturform, also wenn wir ein Polynom reinstecken von einem gewissen Grad, stecken das in die Interpolationsformel, dann kommt auch wieder dieses Polynom raus. Das heißt, dann kommt auch das exakte Integral raus. Also folgen wir dem zweiten Idee, wenn das Interpolationspolynom nicht gegen die Funktion konvergiert, für Interpolationsgrad immer, immer höher gewählt, folgt aus dieser Abschätzung aber trotzdem, dass das Interpolationspolynom gegen die Funktion konvergiert, aber nicht für festes Intervall und m gegen unendlich, aber für festes m und Intervall wird immer kleiner. Also aus Satz 1,7 folgt aber, dass für festes m und festes f, f von x minus p von x kleiner gleich ist, ja, das Supremum der m-ten Ableitung, das Maximum der m-ten Ableitung, die ist ja stetig auf unserem Intervall, geteilt durch m Fakultät. Und was auch immer ein Omega von x drin ist, x minus xi kann nie weiter voneinander entfernt sein, als die Intervallgrenzen auseinanderliegen, b minus a hoch m. Das heißt, wenn Sie sich jetzt das vorstellen mit festem m und festen Anzahl der Punkte und stellen Sie sich vor, das Intervall wäre immer kleiner geworden, dann haben Sie hier eine wunderbare Konvergenz, nämlich gerade mit so einem Faktor hoch m. Das heißt, diese Geschichte hier konvergiert gegen 0 für b minus a gegen 0. Und umso höher der Interpolationsgrad war, umso mehr Punkte Sie benutzt haben für die Interpolation, umso schneller konvergiert das am Ende gegen 0, weil das, was gegen 0 geht, noch entsprechend mit der Potenz hoch Interpolationsgrad genommen wird. Also und zwar umso schneller je höher das m ist. Und das ist der übliche Ansatz, den man deswegen bei Quadraturformeln geht. Wir nehmen uns einen hohen Interpolationsgrad, da werden auch wieder irgendwo Grenzen auftauchen, aber wir nehmen uns erstmal von dem, was wir gemacht haben, wir nehmen uns einen möglichst hohen Interpolationsgrad, möglichst viele Punkte, auf denen wir die Funktion auswerten, Interpolationspolynom durchlegen, aber wir machen das Ganze auf vielen kleinen Teilintervallen, die wir deren Abstände wir ganz, ganz furchtbar klein machen. Und dann wissen wir, wenn wir die Teilintervalle immer, immer kleiner machen, dann konvergieren wir entsprechend schnell gegen die wahre Funktion. Also der Trick an der Stelle, und das hat man in, also das ist nicht die einzige Alternative, man kann Funktionen auch global durch Polynome approximieren, aber in ganz, ganz vielen Bereichen ist es die bessere Idee, anstatt eine Funktion global durch Polynome zu approximieren, zu sagen, wir approximieren eine Funktion lokal durch Polynome, das heißt, wir zerhacken sie erst in viele kleine Stücke, weil das Polynom sich typischerweise einfacher damit tut, in der Nähe von einem Funktionspunkt die Funktion zu approximieren, als das insgesamt zu approximieren. Was Ähnliches kennen Sie von der Taylor-Formel. Die Taylor-Formel haben Sie ebenfalls Riesenschwierigkeiten, damit die Funktion global zu approximieren. Selbst C-Unendlich-Funktionen müssen auf keinem noch so kleinen Intervall mit ihrer Taylor-Reihe übereinstimmen. Auf der anderen Seite ist die Taylor-Reihe aber immer eine wunderbare Approximation an die Funktion, wenn es darum geht, dass Sie die benutzen in einem kleinen Intervall um die Funktion herum. Sie wissen nämlich, dass das Restglied sehr, sehr schnell gegen Null geht, wenn Sie mit dem x sich dem Entwicklungspunkt annähern. Also der Trick bei der polynomiellen Approximation ist ganz oft in der Mathematik der, dass man das Ganze nur auf immer, immer kleineren Stücken macht und dann hat man diese ganzen Konvergenzschwierigkeiten nicht. Ja, eine Bemerkung möchte ich noch machen, die passt auch gerade noch gut zu dem Beweis. Sie können diese Aufgabe verallgemeinern und eine Verallgemeinerung finden Sie auch auf dem nächsten Übungsblatt. Sie könnten jetzt sagen, ja, ich nehme von der Funktion, ich möchte nicht nur, dass das Polynom durch gewisse Punkte durchgeht, ich könnte jetzt sagen, ich möchte auch das Polynom, das Ableitung von dem Polynom an gewissen Stellen mit der Ableitung von der Funktion übereinstimmen. Also ich könnte ja sagen, ich nehme am Ende zu drei Punkten, möchte ich gerne, dass mein Polynom links und rechts mit der Funktion übereinstimmt und in der Mitte soll die Ableitung von meinem Polynom dasselbe sein wie die Funktion oder der Funktionswert und die Ableitung dasselbe sein. Ein paar Spezialfälle davon finden Sie auf dem Übungsblatt. Ich möchte Ihnen das ganz allgemein, zumindest als Bemerkung ohne Beweis, formulieren. Die Hermite-Interpolation nennt man das Ganze dann. Da geht es darum, Suche zu einer Funktion f. In CMAB und Knoten x1 bis xm. Suche da ein Polynom p, das f und seine Ableitungen interpoliert. Das heißt, wir wollen nicht nur, dass p von xi gleich f von xi ist, sondern wir möchten auch noch zusätzlich, dass zum Beispiel die erste Ableitung hier auch mit der ersten Ableitung übereinstimmt oder noch die zweite bis zur 17. mit übereinstimmt. Das heißt, wir möchten, dass die j-Ableitung von p mit der j-Ableitung von f übereinstimmt und das Ganze soll gelten, ja, für j gleich 0 wäre es der Funktionswert, 1 wäre es die erste Ableitung. Und dann gehört eben zur Aufgabenstellung, uns darüber einig zu werden, wie viele Ableitungen denn noch übereinstimmen sollen. Nennen wir das Ganze Groß J. Und dieses Groß J kann jetzt auch noch davon abhängen, an welchem Punkt wir sind. Also wir können sagen, an dem einen Punkt möchten wir, dass die ersten 17 Ableitungen übereinstimmen. Am nächsten Punkt soll nur der Funktionswert übereinstimmen. Dann wäre J1 gleich 17 und J2 gleich 0. Also hätten wir ein Groß J Index I, weil für jeden, für den i-ten Punkt eben Groß J I Ableitungen übereinstimmen können. Und dann macht man das Ganze typischerweise so, dass man sagt, man nummeriert das Ganze so, dass Groß Ji die Anzahl der Bedingungen an den Punkt ist. Und weil J gleich 0 ja schon eine Bedingung ist, wählen wir uns das Ji, das ist einfach eine Konvention, was wir als Ji bezeichnen, wählen wir es so, dass die Ji minus erste Ableitung noch übereinstimmt. Also Ji gleich 1 bedeutet, wir haben nur eine Vorschrift an dem Punkt, nämlich Funktionsauswertung stimmt überein. Ji gleich 3 bedeutet Funktionsauswertung, erste Ableitung, zweite Ableitung stimmen überein. Und das muss natürlich kleiner gleich m sein, wenn ich meine m, also das kann nicht mehr sein, als die Funktion stetig differenzierbar war. Und dieses m muss nichts mit dem m zu tun haben, machen wir das, weil der andere Fall sowieso keine Rolle spielt, nämlich einfach c unendlich. Ja, und dann kann man sich überlegen, dass auch die Aufgabe tatsächlich eindeutig lösbar ist. Und Sie werden das auf dem Übungsblatt, werden Sie das zeigen für ji gleich 2. Also Sie werden sich überlegen, dass Sie Funktionswerte und die Ableitung, das kriegen Sie immer noch mit interpoliert. Ja, und jetzt wäre natürlich die Frage, was für ein Polynom brauche ich? Also von welchem Grad muss das sein, damit das am Ende funktioniert? Und da können wir einfach Bedingungen zählen. Wenn Sie wieder an diese Van der Mond-Matrix-Argumente zurückdenken bei der Interpolation, da gab mir jede Interpolationsbedingung, gab mir eine lineare Gleichung an die Koeffizienten des Polynoms. Wenn Sie sich vorstellen, Sie schreiben, Ableitung soll an der Stelle das und das sein, noch hin, dann ist das wiederum linear an den Koeffizienten des Polynoms. Das heißt, jede Forderung an die Ableitung gibt Ihnen einfach eine zusätzliche lineare Gleichung mit dazu. Und diese zusätzliche lineare Gleichung für jede Ableitung sorgt dann dafür, dass Sie also am ersten Punkt haben Sie J1-Bedingungen, am letzten Punkt haben Sie Jm-Bedingungen, das heißt insgesamt haben Sie die Summe dieser Jis an Bedingungen an die Funktion und von daher ist es natürlich, dass das Polynom, was das erfüllt, gerade das ist, was Summe der Jis Freiheitsgrade hat, also gerade vom Polynomgrad Summe der Jis minus 1 ist. Und tatsächlich kann man das zeigen. Also man kann zeigen, wir machen es nicht in der Vorlesung, aber Sie haben zumindest einen Spezialfall auf dem Übungsblatt, dass es genau ein Polynom klein p in Pi groß m minus 1 existiert, das dies erfüllt, wobei groß m gleich die Summe der Jis ist, i gleich 1 bis klein m, also gerade so viel, wie sie Bedingungen haben und dann sind Polynome vom Grad m minus 1, groß m minus 1, haben groß m Freiheitsgrade und die können sie gerade so einstellen, dass diese groß m Bedingungen erfüllt sind. Und man kann auch ein bisschen mehr machen, deswegen wollte ich das direkt hier im Anschluss, auch vor der Pause noch gemacht haben. Sie können sich nämlich jetzt den Beweis angucken, den wir für die Fehlerabschätzung gemacht haben. Also wenn Sie glauben, dass dieses Polynom existiert, wenn Sie mir das glauben, dann haben wir auch direkt eine Fehlerabschätzung. Denn wenn Sie jetzt zurückdenken an die Fehlerabschätzung und an diesen Term, den wir da hingeschrieben haben, ich ziehe mal die Tafel runter, wenn ich Glück habe, habe ich das noch nicht weggewischt, ansonsten haben Sie es natürlich mitgeschrieben. Oder aber im Skript stehen. Genau, wenn Sie sich diese Funktion hier angucken und sich jetzt vorstellen, dass P hat die Hermite-Interpolationsaufgabe erfüllt. Das heißt, dieses P, was hier steht, hat jetzt nicht nur an den Punkten xi interpoliert, das nicht nur das f, sondern es ist vielleicht auch noch eine Ableitung, die da übereinstimmt. Dann wissen Sie von dem vorderen Teil, dass f von xi minus p von xi, das hat nicht nur eine einfache Nullstelle, sondern es hat auch noch vielleicht eine mehrfache Nullstelle, dass nämlich die Ableitung auch noch gleich 0 ist. Jetzt definieren wir uns das Knotenpolynom noch passend. Das heißt, wir definieren uns das Knotenpolynom so, dass es an den Stellen, wo nicht nur Funktionswert, sondern Ableitung vorgegeben werden, wir auch nicht nur eine einfache Nullstelle haben, sondern eine so oft mehrfache Nullstelle, wie wir Bedingungen gestellt haben. Das heißt, wir definieren uns das Knotenpolynom als Produkt i gleich 1 bis m, x minus xi. Wenn wir an jeder Stelle eine Vorgabe machen, nämlich an den Funktionswert und entsprechend hoch groß ji, wenn wir mehrere Vorgaben machen, dann hat dieses Ding also an jedem Knoten gerade eine so vielte Nullstelle, wie entsprechend die Ableitungen noch übereinstimmen, wie viele Vorgaben wir gemacht haben. Dann ist das Ding offensichtlich ein Polynom von Grad groß m. Und Sie sehen da oben dieser Funktion h an. Jetzt ist das h nicht nur an den Stellen xi gleich 0, sondern es ist auch noch dieses f von t minus p von t hat auch noch mehrfache Nullstellen. Und das Omega von t hat auch an den xi noch mehrfache Nullstellen. Das heißt, dieses Ding, was hier jetzt steht, das hat nicht nur m paarweise verschiedene Nullstellen, sondern das hat noch zusätzlich so viele Nullstellen, sondern diese Nullstellen, die da sind, die da in x1 bis xm drin stehen. Fangen wir so rum an. Also in x1 bis xm hat das Ding nicht nur Nullstellen, sondern es hat auch noch mehrfache Nullstellen und zwar so oft, wie wir da Vorgaben dazu gemacht haben. Plus die Nullstelle x, die ist auch mit demselben Argument wie davor noch dabei. Und wenn Sie jetzt dieses Ableitungsargument machen, dass zwischen zwei Nullstellen immer eine Nullstelle der Ableitung ist, das bleibt so. Also zwischen diesen m-Nullstellen bleiben m-1 Nullstellen dazwischen, zwischen m plus 1 Nullstellen entsprechend m paarweise verschiedene Nullstellen, aber alle Nullstellen, die mehrfache Nullstellen waren, die bleiben auch Nullstellen der Ableitung. Das heißt, die bleiben noch erhalten. Und mit dem Argument können Sie sich jetzt also überlegen, dass dieses h von t, was da steht, das hat nicht nur m plus 1 Nullstellen, sondern das hat jetzt tatsächlich groß m plus 1 Nullstellen. Und es hat nicht nur die m Nullstellen in x1 bis xi, sondern es hat in jeder Stelle xi, hat es groß ji Nullstellen. Das heißt, wir haben groß m plus 1 Nullstellen, manche davon nicht mehr alle paarweise verschieden, ein paar davon vielleicht mehrfache Nullstellen, aber mit Vielfachheit gezählt sind es groß m plus 1 Nullstellen. Und dann machen Sie dasselbe Argument wie davor. Die Ableitung ist, entweder haben Sie zwei Nullstellen, dann haben Sie zwei paarweise verschiedene Nullstellen, dann haben Sie dazwischen eine Nullstelle der Ableitung, oder Sie haben eine mehrfache Nullstelle, dann haben Sie auch eine Nullstelle der Ableitung. Das heißt, dasselbe Argument klappt auch mit mehrfachen Nullstellen. Bei jedem Ableiten reduziert sich die Anzahl der Nullstellen um 1 und es bleibt weiterhin übrig, die Großämte. Ableitung hat noch eine Nullstelle, die übrig bleibt. Und dann machen Sie genau denselben Beweis, den wir da oben gemacht haben für die Hermite-Interpolationsaufgabe. Also analog Satz 1,7 mit diesem hier folgt analog Satz 1,7, dass f von x minus p von x, wenn Sie noch Ableitung mit interpoliert haben, dann haben Sie entsprechend die höhere Ableitung von f an einer Zwischenstelle durch Groß-M-Fakultät mal erweitertes Knotenpolynom, wo Sie auch diese mehrfachen Nullstellen drin haben, mit Xi in dem Intervall wie in Satz 1,7. Das heißt, das natürliche Vorgehen, was wir jetzt hätten, wäre zu sagen, wir nehmen uns eine Funktion, nehmen uns einen Haufen Funktionsauswertungen, legen das Interpolationspolynom durch, nehmen davon das Integral und wenn wir möchten und noch Ableitung von der Funktion kennen, dann könnten wir uns auch noch von den Auswertungen, könnten wir auch noch fordern, dass an den Auswertungen auch noch Ableitung von dem Polynom mit der Funktion übereinstimmen. Und das Ganze wird funktionieren, wird konvergieren, wenn wir es zusammenpacken mit der Idee, das Intervall auch noch in viele kleine Stücke zu zerteilen. Und wenn wir die Stücke immer kleiner machen und vorher einen schönen hohen Polynomgrad genommen haben, dann wird das Ganze schnell, dann wird das Polynom schnell gegen die Funktion konvergieren und dementsprechend wahrscheinlich das Integral schnell gegen, also die Quadraturformel schnell gegen das wahre Integral konvergieren. Vorher machen wir eine Viertelstunde Pause und um Viertel nach bitte weiter. Ja, also das weitere Vorgehen liegt auf der Hand. Wenn wir eine Quadraturformel haben wollen, die einen möglichst hohen Exaktheitsgrad hat, die für möglichst Polynome möglichst hohen Grades gut funktioniert, dann können wir das dadurch erreichen, dass wir sagen, wir ersetzen die Funktion durch ihr Interpolationspolynom, nehmen ein paar Funktionsauswertungen, legen Polynom durch und nehmen das Integral des Interpolationspolynoms. Das Tolle ist, wenn die Funktion schon vorher ein Polynom war, dann ist das Interpolationspolynom, wenn das hoch genug Grad hat, ist es einfach gleich dem ursprünglichen Polynom. Das heißt, für Polynome von einem sehr hohen Grad können wir exakt sein, wenn das Interpolationspolynom nur hoch genug Grad hat, also wir genug Punkte verwendet haben. Und die Quadraturformeln, die auf dieser Idee basieren, die nennt man auch die sogenannten Newton-Cotes-Formeln. 1.4, Newton-Cotes-Formel. 1.4.1, Konstruktion und Fehlerabschätzung. Im Wesentlichen haben wir alles schon gemacht, was wir brauchen, um die zu konstruieren und den Fehler abzuschätzen. Wir wissen ja auch schon, wie nah das Interpolationspolynom an der wahren Funktion dran liegt. Also noch kurz die Generalvoraussetzung, es sei weiterhin stets a kleiner gleich, also a und b seien reelle Zahlen, wir haben ein reelles Intervall, kein Trivialfall, a ist kleiner als b. Eine Funktion f von a, b nach r sei mindestens integrierbar, typischerweise nehmen wir noch irgendwie stetige Differenzierbarkeit an, auch höherer Ordnung. Und wir machen das Ganze wieder gleich für unsere allgemeine Integrationsaufgabe. Sie erinnern sich, es gibt Fälle, wo in dem Integral immer irgendein fester Term mit drin steht. Das heißt, es bietet sich an, gleich solche Integrale zu approximieren, wo wir schon wissen, da steht eh immer mal x drin oder eh immer mal Sinus x drin. Das war die Gewichtsfunktion. Das heißt, wir haben noch eine Funktion w, nicht Omega, die Gewichtsfunktion, nicht das Knotenpolynom. Das sei eine stetige Funktion auf ab. Die im Innern positiv sein, w von x größer 0 für x aus ab. Wenn die noch endlich viele Nullstellen hat, macht uns das auch nichts aus, aber wenn die über größere Abschnitte gleich 0 ist, dann macht das tatsächlich was aus für die Theorie, weil es dann bedeuten würde, dass ein Teil von der Funktion gar nicht gesehen wird. Ja, also was möchten wir machen? Wir möchten, das Ziel wäre, ein Quadraturverfahren, das für Polynome möglichst hohem Grad noch exakt ist, also mit möglichst hohem Exaktheitsgrad für die Aufgabe, das Integral über f auszurechnen. Wobei wir unter Umständen einen Teil der Problemstellung zurechnen und sagen, da steht immer noch ein w mit drin. Also wir rechnen Integrale aus f von x mal Gewichtsfunktion w von x dx von a bis b. Nun, die naheliegende Idee wäre also jetzt, wenn wir das Ganze haben möchten mit möglichst hohem Exaktheitsgrad, dann wählen wir uns ein paar Punkte von der Funktion, zum Beispiel, wenn uns nichts Besseres einfällt, Äquidistanz zwischen A, B, den Mittelpunkt dazwischen und so weiter. Also wir wählen uns Punkte x1, kleiner x2 und so weiter, kleiner xm. Und es macht Sinn, die so zu wählen, dass die zwischen A und B liegen. Klein m Stück. An diesen m Punkten werten wir die Funktion aus und legen das Interpolationspolynom durch. Also interpoliere f durch sein Interpolationspolynom. Wir wissen, es gibt genau ein Polynom, klein p, mit Höchstgrad m minus 1, sodass wir in den Punkten, wo wir das f ausgewertet haben, das Polynom gerade den richtigen Funktionswert hat, also p von xi gleich f von xi ist für alle i gleich 1 bis m. Dann haben wir sämtliche Informationen, die wir das F nehmen wollen, nämlich alle M-Auswertungspunkte benutzt. Und wir haben eine einfachere Aufgabe, statt das komplizierte Funktion zu integrieren, integrieren wir das einfache Interpolationspolynom. Also verwende Integral über P als Näherung. Also das wahre Integral über F, immer mit dieser Gewichtsfunktion W mit drin, Integral F von X, W von X, dx ist jetzt hoffentlich ungefähr das gleiche, wie wenn wir stattdessen das Interpolationspolynom integrieren. Also in die Integration P statt F einsetzen. Ersetzen unsere komplizierte Funktion durch das einfache Polynom. Und wenn das W keine zu komplizierte Funktion ist, also denken Sie zum Beispiel an W gleich 1, dann haben Sie einfach gar nichts als Gewicht extra gekennzeichnet, oder W gleich Sinus oder W gleich X oder so, dann ist das, sind das typischerweise Ausdrücke, die kriegen Sie mal in einem Polynom, kriegen Sie die exakt integriert. Das heißt, die Hoffnung wäre, dass diese Geschichte hier jetzt einfach zu integrieren ist. Sie haben noch eine Frage?
Ja, warum haben wir die Bedingung, dass W von X größer 0 ist? Wenn das, also ja. Wir haben
ja bei Sinus gesagt, der ist ja auch... Ja, tatsächlich brauchen wir das an der Stelle noch nicht. Wir werden es im nächsten Kapitel brauchen und ich schleppe hier, damit die Voraussetzungen einheitlich sind. Aber es ist eine gute Frage. Also wenn Sie zum Beispiel den Sinus haben und ich mein Intervall zu groß mache, dann wäre das W nicht mehr größer als 0. Tatsächlich ist das ein Punkt, der danach auftauchen wird. Wir möchten nämlich zusätzlich, möchten wir eigentlich auch noch eine gewisse Monotonie haben. Das heißt, wenn das F, wenn Sie sich vorstellen, Sie ziehen die Funktionswerte nach oben, dann wird das Integral größer werden, wenn Ihre Quadraturformel sagt, und die Funktion ist jetzt an einer Stelle mehr geworden, und Ihre Quadraturformel sagt, oh, jetzt ist meine Näherung, wird deswegen kleiner, dann stimmt was nicht. Und damit wir von Anfang an das Vorzeichen unter Kontrolle haben, das heißt, damit uns das Vorzeichen von f das Vorzeichen des wahren Integrals bestimmt, deswegen schleppe ich hier die Voraussetzung schon mit, dass w größer ist als 0. Sie haben aber völlig recht, für alles, was ich heute in der Vorlesung noch mache und vielleicht Donnerstag noch, werden wir diese Voraussetzung gar nicht brauchen. Typischerweise nehmen Sie aber auch immer an, dass W ist eine bekannte Funktion. Also wenn Sie sowas haben wie den Sinus und Ihnen ist wichtig, dass Sie diese Vorzeichenkontrolle haben, dann zerlegen Sie es einfach vorher in zwei Teile und schon haben Sie zwei verschiedene Ws, wo Sie es wieder positiv haben. Also Sie können es an der Stelle wirklich als ein OBDA ansehen, dass wir uns immer schon auf den Abschnitt beschränkt haben, wo das W positiv ist. Ja, also damit könnte man das machen. Auf die Art und Weise könnte man das jetzt auch schon, das könnten Sie jetzt schon programmieren. Interpolationspolynom können wir zum Beispiel ausrechnen mit von der Mond-Matrix. Das heißt, einmal lineares Gleichungssystem lösen, haben Sie gelernt. Wenn Sie nichts Besseres bisher gelernt haben, dann aus der linearen Algebra Cramersche Regel. Sie programmieren sich Determinanten rekursiv, Sie programmieren sich die Cramersche Regel, dann haben Sie den linearen Gleichungssystemlöser selbst programmiert. Wäre das Schlimmste, was Sie machen können, aber es würde funktionieren. Auf die Art und Weise können Sie das Interpolationspolynom, die Koeffizienten davon ausrechnen. Wenn Sie die Koeffizienten kennen von dem Polynom, schreiben Sie sich leicht ein Programm, was entsprechend das Integral dazu ausrechnet. Zu so einem a mal x hoch m rechnen Sie sich leicht mit Zettel und Stift entsprechend das Ganze aus mit Zettel und Stift und können dann dieses Integral hier mit ausrechnen. Und was wir dann gemacht hätten, hätte auch schon mindestens Exaktheitsgrad m-1. Weil wenn wir reingehen mit einer Funktion, die ein Polynom ist vom Grad m-1, dann ist Interpolationspolynom ja gleich die wahre Funktion. Das heißt, dann kommt auch gleich schon das richtige Integral raus. Das Gute ist, Sie müssen es nicht so kompliziert machen mit irgendwie Van der Mond für jede Funktion, die reingeht, erstmal Van der Mond-Matrix ausrechnen, Interpolationspolynom ausrechnen und so weiter. Sie können das Ganze auch gleich in einem Schritt machen. Wir können das Ganze nämlich so machen, dass wir Satz 1,5 benutzen. Und Satz 1,5 würde uns sagen, die Quadraturformel, die hier rauskommt, das wäre ja jetzt dieses Ding hier, das ist ja jetzt das, was ich als Quadraturformel, als Näherung an mein F definieren würde. Also die Quadraturformel von F, die wäre gerade, nimm das Interpolationspolynom P, und integriere das noch vielleicht mit der Gewichtsfunktion W mit drin. Und jetzt sagt uns Satz 1,5, wir müssen das Interpolationspolynom gar nicht so umständlich mit Van der Mond-Matrix ausrechnen. Wir haben eine explizite Darstellung dafür, nämlich mit diesen Lagrange-Grundpolynomen. Und wir wollen, dass das Interpolationspolynom durch diese Punkte hier durchgeht, nehme ich entsprechend auf das erste Lagrange-Grundpolynom, damit steht der erste Punkt und die anderen sind 0, das zweite dann entsprechend auf den richtigen Wert gesetzt, alles andere unverändert gelassen und so weiter. Das heißt, Satz 1,5 sagte uns, das Interpolationspolynom zu f, ich schleppe das hier nicht mit, aber das ist das p, was zu dem f gehört, das Interpolationspolynom, oder besser gesagt, was zu den Auswertungen von f gehört, das sieht ja gerade so aus, dass es die Summe ist, i gleich 1 bis m, die Auswertung, durch die ich gern gehen möchte, mal dem entsprechenden Lagrange'schen Grundpolynom. Also das hier ist das Interpolationspolynom zu einer Funktion f. Ja, und das Ganze jetzt entsprechend nochmal w von x dx ausgerechnet. Und dann können wir das, was nicht von x abhängt, aus dem Integral rausnehmen. Gibt also gerade das Integral i gleich 1 bis m, Summe in i gleich 1 bis m, Integral li von x, w von x dx mal f von xi. Und da sehen wir also, wir müssen dieses Interpolationspolynom nicht jedes Mal neu aufstellen zu unserer Funktion, weil uns am Ende nur das Integral interessiert. Alles, was wir machen müssen, ist diese Ausdrücke hier einmal ausrechnen. Lagrange'sches Grundpolynom mal Gewichtsfunktion ist ein Polynom mal einer hoffentlich einfachen Funktion. Das heißt, alles, was wir machen müssen, ist diese m-Integrale einmal ausgerechnet haben. Dann merken wir uns die Zahlen, die hier rauskommen, nennen die wi. Und dann wissen wir, alles, was wir machen müssen, ist, wir nehmen uns die Summe, Funktionswerte, die wir haben, mal den Gewichten wi, die wir hier einmal ausgerechnet haben. Und schon haben wir eine Quadraturformel, um für jede Funktion ganz, ganz einfach etwas auszurechnen, was dann auch übereinstimmt mit dem Integral des Integrationspolynoms. Das heißt, wenn wir die Gewichte, wenn wir also eine Quadraturformel, nochmal andersrum angefangen, wenn wir eine Quadraturformel so ansetzen würden, dass wir sagen, wir nähern das Integral an durch eine gewichtete Summe von Funktionsauswertung, was ja sehr natürlich ist. Integration ist eine lineare Abbildung, also setzen wir hier entsprechende lineare Abbildung in den Funktionsauswertungen an. Und wenn wir die Gewichte so wählen, dass die gerade diesem Ausdruck hier entsprechen, dann ist das, was wir am Ende gemacht haben, genau das gleiche, wie wenn wir das Interpolationspolynom integriert hätten. Das heißt, wir kriegen mindestens Exaktheitsgrad n-1. Das möchte ich Ihnen nochmal beweisen und gleich auch mitbeweisen, dass es anders auch gar nicht gegangen wäre. Also eine bessere Wahl der Gewichte, wenn es uns um den Exaktheitsgrad geht, eine bessere Wahl der Gewichte gäbe es auch gar nicht. Wenn wir die WIs nicht so wählen, kriegen wir keinen Exaktheitsgrad, der so hoch ist. Also Satz 1,9. Angenommen, wir haben eine Quadraturformel. Q sei eine Quadraturformel von dieser Gestalt hier, Q von f gleich Summe i gleich 1 bis m wi f von xi, wobei wir Knoten haben x1 bis xn. Und wir haben Gewichte wi. Dann werden wir sehen, q hat genau dann Exaktheitsgrad m-1, schreiben wir es, damit wir es mindestens dabei haben, q größer gleich m-1, also klein q ist der Exaktheitsgrad und der kann nur dann größer gleich m-1 sein, wenn die Gewichte wi dieser Formel hier genügen, Integral li von x, w von x, dx. Für alle Gewichte. Also das heißt, wenn wir Quadraturformeln daran messen, wie exakt sie sind, das heißt, wie hochgradige Polynome sie noch exakt integrieren, dann gibt es keine, und wir haben die Knoten schon festgelegt, dann gibt es keine bessere Möglichkeit, die Gewichte zu wählen, als über diese Formel. Wenn wir das so machen, kriegen wir Exaktheitsgrad m-1, weil es dann gerade dieser Interpolationsidee entspricht. Wenn wir das nicht so machen, kriegen wir keinen Exaktheitsgrad von m-1, sondern was Schlechteres. Also für festgegebene Knoten ist, um einen guten Exaktheitsgrad zu erreichen, gibt es nichts Besseres als diese Gewichte. Beweisen wir das Ganze. Nun, die eine Richtung haben wir durch die Herleitung eigentlich schon gezeigt. Ich, dass eh nur zwei Zeilen sind, zeige ich sie Ihnen nochmal rigoros mit. Dann müssen wir uns das nicht aus der Herleitung zusammensuchen. Fangen wir erstmal mit der anderen Richtung an. Warum geht es nicht besser? Also angenommen, Q habe Exaktheitsgrad klein q größer gleich m minus 1. Also das Ding sei so, dass wenn ich Polynome reinstecke, vom Grad m minus 1 die noch exakt integriert werden. Also es kommt dasselbe raus wie beim Integral. Nun, dann stecke ich gewisse Polynome rein, nämlich die Lagrange'schen Grundpolynome. Das sind ja Polynome vom Grad m minus 1. Also wenn das gilt, dann wissen wir insbesondere, dass dass das Integral über die Lagrange'schen Grundpolynome Li von x, W von x dx, das wäre das exakte Integral über die Lagrange'schen Grundpolynome. Das wäre das Integral über Li mit der Gewichtsfunktion W. Die Lis sind Polynome vom Grad m minus 1, eins weniger als wir Knoten haben. Wenn unser Q Exaktheitsgrad größer gleich m minus 1 hat, heißt das, unser Q muss das richtige Ergebnis liefern für die Lis, also Quadraturformel mit Li eingesetzt, muss exakt gleich sein im Integral. Wenn eine Quadraturformel mit Li eingesetzt, ist aber ja gerade Integral, jetzt muss ich aufpassen, I ist schon weg, also J gleich 1 bis m wj f von xj und als f Li eingesetzt, gibt also Li von xj. Und die Lis von xj hatten ja gerade diese schöne Eigenschaft, dass diese Lis an einem Punkt gleich 1 sind, an allen anderen Punkten gleich 0. Das heißt, das hier ist Delta ij, dann bleibt also nur der ite Punkt stehen und an der Stelle bleibt nur das wi übrig. Das heißt, wir sehen, wenn das Ding Exaktheitsgrad m minus 1 hat, wenn die Lagrange'schen Grundpolynome exakt integriert werden, dann muss automatisch diese Formel hier erfüllt sein zwischen Gewichten und Lagrange'schen Grundpolynomen, weil diese Formel nichts anderes sagt als Lagrange'sche Grundpolynome werden exakt integriert. Machen wir die Rückrichtung. Angenommen, wir hätten eine Funktion, also nun gelte diese Formel hier, Stern. Zu zeigen, Q hat Exaktheitsgrad größer gleich m minus 1. Ja, aber das ist im Wesentlichen das Argument, was wir hier gebracht haben. Wir müssen zeigen, wir haben ein Polynom vom Grad m minus 1, dann wird es auch exakt integriert. Also setzen wir das Ganze ein, sei also unsere Funktion ein Polynom vom Grad m minus 1. Dann wissen wir, das Integral über f mit der Gewichtsfunktion Integral ab f von x w von x dx ist nach Satz 1,5 gleich dem Integral a bis b Summe f von xi li von x i gleich 1 bis m w von x dx, weil mir Satz 1,5 sagt, dass ich jede Funktion, die ein Polynom ist vom Grad m minus 1, schreiben kann, durch die auf diese Art und Weise, durch ihre Entwicklung in die Lagrange'schen Grundpolynome. Und dann lösen wir das entsprechend auf. Wie oben bleibt also übrig Summe i gleich 1 bis m wi f von xi, und das ist ja gerade die Quadraturformel mit dem f eingesetzt. Das heißt, bei der Quadraturformel kommt immer dasselbe raus wie beim Integral über f, wenn das f ein Polynom war vom Grad m minus 1, weil dann dieser Satz 1,5 Darstellung hier gilt. Ja, das bedeutet also, es geht nicht besser, als die Gewichte auf die Art und Weise zu wählen. Es gibt noch eine nette Interpretation von dem Satz, und weil wir dieses Argument in immer komplizierteren Ausprägungen brauchen werden, möchte ich das immer schon mitschleppen. Sie können den Satz, den wir hier geschrieben haben, den können Sie auch wie folgt interpretieren, und wir hätten den Beweis auch so aufbauen können, Bemerkung 1.10. Was wir hier haben, ist ja eigentlich eine lineare Abbildung auf einem unendlich dimensionalen Vektorraum, wenn Sie so wollen, zum Beispiel im Vektorraum der stetigen Funktion, das Integral bilden. Und Sie haben die Quadraturformel, die ist ebenfalls eine Abbildung auf dem unendlich dimensionalen Vektorraum aller stetigen Funktionen. Die ist aber ein Kompositum, dass Sie aus diesem unendlich dimensionalen Vektorraum erstmal endlich viele Zahlen machen und dann diese endlich vielen Zahlen in die Quadraturformel einsetzen. Wenn es Ihnen um Exaktheitsgrad geht, ist nur die Frage, wie nah ist die Integration, ist das wahre Integral an der Quadraturformel dran auf dem Raum der Polynome bis zu einem bestimmten Grad. Das heißt, da sind Sie auf endlich dimensionalen Vektorräumen. Also wir können auffassen, unsere Integration, ich schreibe das mal so mit einem Punkt, w, also die Funktion, die einem f zuordnet, das Integral a bis b, f von x, w von x, dx und entsprechend die Quadraturformel, die kriegt eine Funktion und macht aus dieser Funktion die Zahl, die rauskommt, wenn ich eben hier wi mal f von xi aufsummiert habe. Also beides ordnet einer Funktion eine Zahl zu. Beides können Sie zum Beispiel definieren auf dem Raum der stetigen Funktion, also sind Abbildungen von C, A, B nach R. Wenn uns Exaktheitsgrad interessiert, können wir aber auch einfach sagen, das sind erstmal Abbildungen auf dem Raum der Polynome nach R. Also beides sind Abbildungen von dem Polynomraum Pm-1 nach R. Und noch mehr als das, es sind nämlich auch lineare Abbildungen. Offensichtlich, wenn Sie hier ein f1 plus f2 einsetzen, können Sie es hier im Integral auseinanderziehen. Wenn skalare Vielfache, können Sie rausziehen, dasselbe hier in den Summenformeln. Das heißt, das sind sogar lineare Abbildungen. Das heißt, das ist sowas, was Sie sich in der linearen Algebra ständig angeguckt haben. Das sind lineare Abbildungen von einem endlich dimensionalen Vektorraum in einen anderen endlich dimensionalen Vektorraum, nämlich eher den eindimensionalen Vektorraum. Dann haben Sie in der linearen Algebra sich überlegt, dass Sie lineare Abbildungen zum Beispiel schreiben können als Matrix. Und das, was dahinter stand, war, dass lineare Abbildungen dadurch eindeutig festgelegt sind, dass Sie wissen, was die auf einer Basis machen. In dem Moment, wo Sie eine Basis des Vektorraums haben und Sie wissen, es ist eine lineare Abbildung, alles andere können Sie als Linearkombination der Basiselemente darstellen, ist also alles festgelegt, was mit der linearen Abbildung passieren muss. Das heißt, es reicht, diese Abbildung zu kennen auf einer Basis des Vektorraums oder andersrum gesagt, wenn die Dinge auf einer Basis dieses Vektorraums hier dasselbe ergeben, dann müssen sie auch insgesamt auf dem ganzen Vektorraum dasselbe ergeben. Das heißt, das sind lineare Abbildungen von Pm-1 nach R. Sie stimmen also genau dann auf dem ganzen Vektorraum Pm-1 überein, wenn Sie auf einer Basis von Pm-1 übereinstimmen. Auch damit können wir unsere Bedingung Stern interpretieren, weil unsere Bedingung Stern bedeutet nichts anderes, als dass die LIs exakt integriert werden. Das heißt, für die LIs stimmen diese beiden Dinger überein. Also Stern ist äquivalent dazu, dass das Integral über LIW, dass das gleich ist LI in die Quadraturformel eingesetzt. Denn LI in die Quadraturformel eingesetzt kürzte sich, haben wir stehen, hier haben wir es, Li in die Quadraturformel eingesetzt, gab ja gerade gleich Wi. Und Li in das Integral eingesetzt, war ja gerade dieser Ausdruck hier. Das heißt, die Bedingung Stern heißt nichts anderes, als dass diese beiden linearen Abbildungen für diese m-Lagrangeschen Grundpolynome übereinstimmen. Na, und die Lagrangeschen Grundpolynome sind ja gerade eine Basis des Polynomraums. Das sind die richtige Anzahl und sie sind offensichtlich linear unabhängig, weil wenn Sie damit insgesamt eine Nullkombination haben, muss es auch vorher, muss jeder Koeffizient Null gewesen sein, weil ja jedes Ding Ihnen einen anderen Punkt kontrolliert. Wenn insgesamt Null rauskommt, muss also an jedem der XIs Null gewesen sein, also muss entsprechend das so und so viele Lagrangeschen Grundpolynome mal Null genommen worden sein. Also das heißt, die LIs sind eine Basis des Vektorraums. Li i gleich 1 bis m bilden Basis des Pm-1. Das hatten wir in Bemerkung 1,6b schon mal aufgeschrieben gehabt. Das heißt, unsere Bedingungen an die WIs können wir so interpretieren, dass wir sagen, die WIs müssen wir so wählen, sonst wären wir, damit wir auf einer Basis des Vektorraums, auf dem wir exakt sein wollen, exakt sind, dann sind wir insgesamt exakt. Wir können das aber auch so interpretieren, dass wir sagen, dieser Ansatz, diese WIs so zu wählen, ist gerade äquivalent dazu, sich ein paar Punkte gewählt zu haben, Interpolationspolynom durchgelegt zu haben und dann das Integral über das Interpolationspolynom genommen zu haben. Und wenn Sie das Ganze in der Praxis implementieren wollen, ist alles, was Sie machen müssen, diese WIs auszurechnen. Also nehmen Sie sich diese Formel, Sie einigen sich auf ein M, also Sie brauchen eine Gewichtsfunktion, sagen wir Gewichtsfunktion gleich 1. Wir einigen uns auf ein M, an wie vielen Stellen wir die Funktion auswerten wollen, zum Beispiel 3. Und dann haben wir 3 Lagrange-Grundpolynome. Diese 3 Lagrange-Grundpolynome müssen wir integrieren, W ist gleich 1, kommen 3 Zahlen raus und schon haben wir eine Quadraturformel mit diesen 3 Gewichten und diesen 3 Knoten. Dann können wir entsprechend jede Funktion approximativ integrieren und wenn wir das gemacht haben, ist das Ganze auf jeden Fall exakt für Polynome bis zum Grad 2. Und diese Dinge finden Sie zum Beispiel für kleine m's, finden Sie das Ganze tabellarisch. Also wenn Sie auf Wikipedia gucken, dann finden Sie das wahrscheinlich so bis m gleich 8 oder m gleich 10, finden Sie die Gewichte und im Intervall AB gleich 0, 1 und Gewichtsfunktion gleich 1, finden Sie das Ganze schon mal vortabelliert. Ansonsten könnten Sie das natürlich per Hand ausrechnen oder Sie nehmen sich ein Computer-Algebra-System, weil diese LIs zu integrieren sind letztlich nur Polynome integrieren. Das heißt, das ist nur Fleißarbeit, das geht exakt. Und wir wissen auch schon, wie groß der Fehler davon sein wird. Weil da hilft uns ja jetzt wieder diese Vorstellung der Zusammenhang mit dem Interpolationspolynom. Wenn wir das hier gemacht haben, dann ist es gerade so gut, wie wenn wir das Interpolationspolynom integriert haben. Und wir wissen, wie nah das Interpolationspolynom an der wahren Funktion dran war. Das heißt, wir kriegen automatisch auch eine Fehlerabschätzung mit raus, wie gut unsere Approximation am wahren Integral dran ist. Also, Satz 1.11. Für die Konstruktion brauchten wir bisher nur irgendeine integrierbare Funktion, die wir integrieren können und die wir auswerten können für die Interpolation. Für die Fehlerabschätzung brauchten wir diesen Satz von Rolle-Argument. Also wir brauchen auch stetige Differenzierbarkeit, f mindestens m mal stetig differenzierbar, auf unserem Intervall AB. Q, eine Quadraturformel. Mit Knoten wie immer x1 bis xm zwischen a und b und Gewichten wi gemäß unserer New-Codes-Bedingung Stern. Ich glaube, ich habe sie gerade weggewischt, ja, aber Sie haben sie noch vor Augen. Also die wi sollen das Integral li von x, w von x, dx sein. Dann gilt unser Integral, das, was wir eigentlich ausrechnen wollten, mit dieser Gewichtsfunktion w drin. Und behalten Sie immer den Überblick, dass Ihnen bewusst ist, ob ich gerade die Gewichtsfunktion w schreibe, die Gewichte wi oder das Knotenpolynom Omega. Und ich probiere es hier auch ganz deutlich zu schreiben, weil hier kommt tatsächlich jetzt beides drin vor. Das wahre Integral über die Funktion mit dieser festen Gewichtsfunktion drin. Das wird so gut approximiert von dem, was wir im Computer machen, von unserer Quadraturformel. Dafür haben wir eine Schranke, in der steckt drin die m-te Ableitung von f, was die höchstens macht, geteilt durch m-Fakultät und dann das Integral von a bis b, Betrag des Knotenpolynoms Omega von x, das ist das Knotenpolynom Omega von x, mal der Gewichtsfunktion w von x dx, also Omega von x mit Beträgen drumherum, weil da wissen wir nichts über Positivität, mal w von x, die hatten wir als positiv angenommen. Das heißt, da brauchen wir keine Beträge mehr. Mit, wie üblich, Omega von x gleich dem Knotenpolynom x minus xi, i gleich 1 bis n. Und ich entschuldige mich für diese wirklich nicht besonders schöne Wahl der Notation, aber sie ist so dermaßen üblich in der Literatur, dass ich Sie darauf gern vorbereiten möchte, damit Sie auch in der Literatur immer darauf achten, ob Sie gerade ein kleines Omega oder ein kleines W vor sich haben. Beweis. Nun, alles, was wir machen müssen, ist unseren Zusammenhang zum Interpolationspolynom ausnutzen. Wir wissen, diese Quadraturformel hat, wenn wir die Knoten gemäß Stern gewählt haben, hat die was damit zu tun, dass das Interpolationspolynom integriert wurde. Und wir wissen, wie nah das Interpolationspolynom an der wahren Funktion dran liegt. Also das können wir jetzt hier ausnutzen, wenn wir eine Funktion haben, cm, ab und klein p in pm minus 1 das zugehörige Interpolationspolynom ist. Zu den Knoten, die wir hier haben, zum Beispiel äquidistant f von xi gleich p von xi für alle i gleich 1 bis m, dann sagt uns Satz 1,7, wie nah das Interpolationspolynom an der Funktion dran ist, f von x minus p von x, in Satz 1,7 stand es noch mit der Zwischenstelle, schätzen wir die Zwischenstelle, da wissen wir eh nicht, wo sie liegt, die bringt uns nichts, dann schätzen wir sie gleich gegen das Maximum ab, die könnte da, wo es ist. Schlimmstenfalls ist die Zwischenstelle da, wo das Ding maximal ist, durch m-Fakultät. Und Satz 1,7 war dann mal dem Knotenpolynom von x, wenn wir es betragsmäßig abschätzen, also kleiner gleich dem Betrag des Knotenpolynoms Omega von x. Das wissen wir gilt für alle x in AB. Nun, jetzt möchten wir aber nicht wissen, wie nah ist das die Funktion an ihrem Interpolationspolynom, sondern wir möchten gerne wissen, wie nah ist das Integral der Funktion an der Quadraturformel. Und wir wissen aber, das Integral der Funktion f w minus Quadraturformel von f, das ist ja nichts anderes. Ja, machen wir uns bewusst, die Quadraturformel sieht von dem f nur die Auswertung an den Stellen x1 bis xm. An den Stellen x1 bis xm ist aber das f dasselbe wie das p. Das heißt, die Quadraturformel sieht gar nicht, ob ich das f eingesetzt habe oder ob ich das Interpolationspolynom eingesetzt habe. Das heißt, dieser Ausdruck hier ist dasselbe wie Integral f Semikolon w und q von f ist dasselbe wie q von p. Da geht ja nur f von xi ein und f von xi ist dasselbe wie p von xi. Das heißt, es kommt das Gleiche raus, ob wir die Funktion oder ihr Interpolationspolynom einsetzen in die Quadraturformel, weil es genau dieselben Werte davon eingehen. Q von p, da ist die Quadraturformel aber exakt. Wenn wir die Gewichte nach Stern gemählt haben, dann ist die Integrationsformel da exakt. Das heißt, dieses Q von p, das ist gleich fw minus Integral, wahres Integral über Interpolationspolynom w. Das heißt, das ist gerade das Argument, so hatten wir die Sterne ja gerade hergeleitet. Wir kriegen unsere Quadraturformel dadurch, dass wir das Interpolationspolynom integrieren. Und dementsprechend, wir hatten es noch nirgendwo stehen, also habe ich es hier schnell mitbewiesen, dementsprechend kommt auch genau das raus. Als Quadraturformel von f kommt genau Integral über das Interpolationspolynom raus, weil das Ding nur die Auswertung von p sieht, da wo die übereinstimmen und die Integrationsformel dann exakt ist auf den Polynomen. Ja, und das ist also gerade das Integral von a bis b, f von x, ziehen das zusammen, minus p von x, w von x dx, ziehen das Betragstriche gleich mit rein, dann haben wir hier Betrag f von x minus p von x, w von x, hier nutze ich aus, dass das w von x positiv ist, w von x dx. Und dann müssen wir an der Stelle nur noch unseren Satz 1,7 ausnutzen, also diese Geschichte hier ausnutzen. Und dann sehen Sie sofort, bleibt dieser Ausdruck hier stehen. Das m-te Ableitung durch m-Fakultät haben wir. Und dann haben wir hier noch dieses Integral hier. Da gibt diese Differenz hier gerade das entsprechende von Betrag Omega von x. Das heißt, hieraus folgt die Behauptung. Das heißt, wir kriegen sofort noch eine Fehlerabschätzung, die auf den ersten Blick nicht besonders schön oder nützlich aussieht. Also in dieser Fehlerabschätzung steckt das ziemlich komplizierte Knotenpolynom mit drin, steckt die Gewichtsfunktion mit drin. Halten Sie sich aber vor Auge, das ist nicht unnütz. Sie können sich alles, was hier steht, können Sie konkret ausrechnen. Gewichtsfunktion gehört zur Aufgabenstellung, sowas wie Sinus x auf einem kleinen Intervall, dass es positiv ist. Das Knotenpolynom kennen Sie, weil Sie die Knoten kennen. Das heißt, was hier steht, können Sie explizit ausrechnen. Da kommt irgendeine Zahl raus, die können Sie mit dem Computer ausrechnen. Da kommt 37 raus und dann wissen Sie, Sie haben Ihre Fehlerabschätzung. Sie sind hier kleiner gleich 37 mal entsprechend m-te Ableitung durch m-Fakultät. Das heißt, diese Fehlerabschätzung ist an sich schon wertvoll. Typischerweise macht man das Ganze aber ja nicht auf einem großen Intervall, weil wir da gar nicht annehmen können, dass es aber gar nicht uns erhoffen können, dass es da konvergiert, sondern wir machen ja zusätzlich dieses Zerhacken in viele kleine Teilintervalle. Das möchte ich Ihnen noch vorführen, was das dann für den Fehler bedeutet. Also, wir haben jetzt eine Fehlerabschätzung, wenn wir auf dem großen Intervall unsere Funktion ersetzen durch ihr Interpolationspolynom, davon das Integral nehmen, beziehungsweise anders formuliert, wenn wir die Gewichte vorher ausgerechnet haben mit dieser Formel Stern, mit dieser Newton-Cotes-Formel und dann eben entsprechend diese gewichtete Summe der Funktionsauswertung nehmen, dann wissen wir, welchen Fehler machen wir auf dem großen Intervall. Jetzt wissen wir schon, Interpolationspolynom funktioniert gar nicht gut auf einem großen Intervall mit vielen Punkten, funktioniert aber super auf kleinen Intervallen mit einer festen Anzahl Interpolationspunkte und dann die Intervalle immer kleiner. Also machen wir dasselbe wie bei zusammengesetzter Trapez- und Mittelpunktsformel. Wir zerhacken uns unser Integral in viele kleine Teile, machen auf jedem der kleinen Teile, nehmen wir eine solche Formel mit festen n Punkten und dann nehmen wir immer mehr kleine Teile, in die wir das zerhackt haben. Also Bemerkung 1,12. A aus einer Quadratur, aus einem Quadraturverfahren Q erhalten wir ein zusammengesetztes Quadraturverfahren Qn, in dem wir AB in n Teilintervalle zerhacken machen wir es äquidistant, also b minus a in n Teile zerhackt, gibt Teilintervalle der Länge h gleich b minus a durch n. Und dann wenden wir jeweils pro Teilintervall das q an. Und dann wissen wir, unser Fehler auf dem ith Teilintervall, der sähe ja gerade so aus, Fehler auf ithem Teilintervall. Also wenn Sie das gemacht haben, haben sich a, b zerhackt, dann hätten Sie entsprechend das ite Teilintervall, das würde dann gehen von a plus i minus 1 mal h bis a plus i mal h. Wenn Sie da das i laufen lassen von 1 bis n, dann haben Sie gerade die entsprechende Zerlegung, dass Sie am Ende sind Sie bei a plus n mal b minus a durch n, also am Ende sind Sie mit i gleich n sind Sie bei b, mit i gleich 1 starten Sie vorne bei a und Sie haben offensichtlich n solche Teilintervalle. Auf diesem n-iten Teilintervall wüssten wir jetzt also, dass das wahre Integral von a plus i minus 1 mal h bis a plus i mal h von der Funktion mal w von x minus die Quadraturformel, und das habe ich nicht sauber notationell eingeführt. Ich mache Ihnen mal, wie wir das in dem Beweis von der Trapezformel schon gemacht haben, in die Quadraturformel schreibe ich Ihnen als Index rein, auf welchem Intervall die gerade eingesetzt wird. Also die Quadraturformel eingesetzt auf dem Intervall a plus i minus 1h bis a plus i mal h. Da das f eingesetzt, das wissen wir jetzt also, das ist kleiner gleich diesem Ausdruck, der hier steht, das wäre dann also kleiner gleich der m-ten Ableitung AB geteilt durch m-Fakultät. Die m-te Ableitung eigentlich nur auf dem Teilintervall, aber ich mache die Abschätzung gleich auf dem großen Intervall, weil wir machen es ja später eh über alle diese kleinen Teilintervalle. Und dann hätten wir hier das Integral über ja, das Intervall, was wir hier haben, a plus i minus 1 mal h bis a plus i mal h, Betrag Omega von x, w von x dx, wobei dieses Omega hier eigentlich auch noch als Index diese Intervallgrenzen tragen müsste, denn wir haben jetzt auf jedem Intervall, haben wir uns diese m zum Beispiel äquidistanten Punkte gewählt, das heißt, das Omega enthält jetzt diese m äquidistanten Punkte in diesem kleinen Teilintervall, die da drin stehen. Das bedeutet aber insbesondere, das, was da steht, können wir abschätzen durch, das haben wir hier alles, Maximum der m-ten Ableitung, gleich auf dem großen Intervall,